Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Lehren aus der Corona-Pandemie.
An Informationen an sich mangelte es nicht, aber auch nicht an Durcheinander und auch nicht an Menschen, Politikern und auch Wissenschaftlern, die alles für ihre Zwecke instrumentalisierten. Um künftige Pandemien und ja auch andere hochkomplexe Krisen besser zu bewältigen, muss die Kommunikation klarer werden. Doch wie? Dieser Frage ist Volkert Wildermuth nachgegangen.
Für die einen war die Corona-Pandemie ein Bildungsprogramm in Sachen Wissenschaft und Medizin.
NDR Info. Das Coronavirus-Update.
Auf der anderen Seite versammelten sich viele hinter den Schlagworten der Querdenker-Demonstrationen hier in Stern-TV.
Was macht ihr mit unseren Kindern?
Die Wissenschaft, okay. Meine Wissenschaft sagt was anderes.
Das ist ein Verbrechen!
Die große Mehrheit der Menschen wird sich dazwischen bewegt haben. Sie verfolgten die Meldungen zu Fallzahlen, R-Werten und Inzidenzen und versuchten, sie zu verstehen. Und sie haben sich immer wieder die Mühe gemacht, herauszufinden, welche Corona-Regeln eigentlich aktuell in ihrem Bundesland und ihrer Region gelten. Einfach war das nicht, meint die Psychologin Mirjam Jenny, die an der Universität Erfurt zum Thema Gesundheitskommunikation forscht.
Bei Covid war es ja auch so, dass irgendwie die Zuständigkeiten einfach nicht richtig klar waren.
Eigentlich soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die Öffentlichkeit informieren. Dafür nutzt sie normalerweise breite Kampagnen mit viel Vorlauf. Mit der ständig sich ändernden Corona-Lage war die Behörde überfordert. Besorgte Bürger und Journalisten studierten deshalb die Berichte des Robert-Koch-Institutes, obwohl die sich eigentlich an medizinisches Fachpersonal richten und ohne Vorwissen schwer verständlich waren. Das RKI ist für die Fakten zuständig, gibt auch Empfehlungen. Aber Regeln erlassen kann nur die Politik.
Die Kommunikation während der Corona-Pandemie war auf jeden Fall sehr beweglich, würde ich mal sagen. Und manchmal auch ziemlich unübersichtlich, wegen vieler Akteuren, vieler unterschiedlicher Nachrichten, die dann verkündet wurden.
Schon im ersten Lockdown meldeten sich immer weitere Akteure aus Politik und Wissenschaft zu Wort, sagt die Journalismusforscherin Irene Bruer vom Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Die Konfliktlinie zwischen dem Bund und den eigentlich für die Gesundheitspolitik zuständigen Ländern war quasi vorprogrammiert und führte dazu, dass einstimmige Beschlüsse der Ministerpräsidentinnenrunde mit dem Bundesgesundheitsminister oft schon am nächsten Tag in Frage gestellt wurden, insbesondere dann, wenn irgendwo gerade Wahlkampf war. Auch die Wissenschaft präsentierte sich alles andere als einheitlich. Christian Drosten, Viola Priesemann, Hendrik Streeck, Sandra Ciesek, sie alle interpretierten die aktuellen Studien unterschiedlich, zogen ihre eigenen, teils durchaus auch politischen Schlussfolgerungen, die dann jeweils von bestimmten Medien prominent verbreitet wurden. Immer wieder mussten im Licht neuer Erkenntnisse auch scheinbare Wahrheiten korrigiert werden, zum Beispiel die anfangs getroffene Aussage, Coronaviren würden kaum über Aerosole übertragen.
Ich denke, wir haben das als Gesellschaft auch tatsächlich jetzt gelernt, dass Wissenschaft eben nie fertig ist.
Die Pandemie lieferte ein Lehrstück darüber, wie wissenschaftlicher Fortschritt funktioniert. Doch sie führte zugleich auch dazu, dass viele Menschen der Wissenschaft enttäuscht den Rücken kehrten, weil Forscher die klaren Antworten schuldig blieben, nach denen sich viele so sehnten. Die Verbreiter von Fake News erfüllten diesen Wunsch mit einfachen Botschaften voller Lügen und Halbwahrheiten, die über soziale Medien viele erreichten. Die Psychologin Mirjam Jenny ist überzeugt, absichtlich gestreute Falschnachrichten werden sich auch bei künftigen Pandemien kaum verhindern lassen. Fake News zeitnah richtig zu stellen, bleibe deshalb eine wichtige Aufgabe von Medien und Behörden. Aber es lohne sich auch, genau hinzuhören, betont die Kommunikationsexpertin.
Man ist ja vielleicht immer schnell so geneigt zu denken, was die Leute wieder für einen Mist glauben oder so. Aber viel wichtiger ist die Frage, okay, was wollen die Leute denn wissen? Warum gucken sie auf diese Seite?
Diese offenen Fragen sind Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Kommunikation in der Krise. Hier wünscht sich Mirjam Jenny für die Zukunft mehr Professionalität.
das ist so ein Punkt, der langsam verstanden wird an vielen Stellen, dass Wissenschaftskommunikation ist halt auch eine Wissenschaft und das muss gut entwickelt werden. Das führt dann idealerweise zu laienverständlichen Kommunikation, zu Kommunikation auf Augenhöhe.
Konkret heißt das, Medien und Gesundheitsbehörden müssen viel mehr bieten als plakative Warnungen vor neuen Killermutanten oder simplen Aussagen wie Impfen hilft. Ein breit gefächertes Angebot an Informationen ist nötig, ausgehend von konkreten Fragestellungen. Wie kann ich die Großeltern sicher besuchen? Am besten aufbereitet mit Grafiken, die veranschaulichen, wie hoch das Risiko etwa mit oder ohne Impfung ist. Idealerweise wird die Information dann noch durch konkrete Handlungsmöglichkeiten ergänzt. Also automatische Einladung ins Impfzentrum statt ein Internetformular, das Opa ohne Hilfe der Enkelin kaum bewältigt. Doch diese Art der Krisenkommunikation, räumt Mirjam Jenny ein, lasse sich in der Hektik einer Pandemie nur schlecht neu erfinden.
Es ist natürlich auch nicht ideal, wenn während der Krise die Kommunikationsstrukturen erst aufgebaut werden müssen. Das sollte man ja eigentlich schon haben und die sollten auch schon zu anderen wichtigen Gesundheitsthemen kommunizieren, damit die Öffentlichkeit die schon kennt, damit da ein Vertrauensverhältnis entsteht.
Die aktuelle Aufregung um die Affenpocken bietet hier eine weitere Möglichkeit, Expertise und Vertrauen aufzubauen. Für den nächsten, wohlmöglich weit gefährlicheren Erreger.
Lehren aus der Corona-Pandemie bisher. Der sechste und letzte Teil unserer Serie war das. Alles auch online auf deutschlandfunk.de unter Forschung aktuell, in der Deutschlandfunk-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.